ARD. Ein ganzes Dorf verschüttet, der Gletschersturz in der Schweiz.
Soziale Herkunft oder eigene Leistung, was unsere Zukunft wirklich beeinflusst.
Und mehr grüne Welle, wie künstliche Intelligenz Ampeln besser machen könnte.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Hoffentlich wacht ihr nach dem Vatertag gestern nicht allzu verkatert auf, deswegen rede ich auch noch ein bisschen leiser. Annika Witzel und Moritz Zacho bringen euch heute auf den neuesten Stand. Es ist Freitag, der 30. Mai.
Von jetzt auf gleich ist euer Zuhause einfach weg. Da, wo es gestanden hat, ist nur noch ein Haufen Matsch und ganz viel Geröll übrig. Dieses Gefühl muss unglaublich schlimm sein. Und das fühlen vermutlich gerade viele Menschen, die im Bergdorf Blatten in der Schweiz gelebt haben.
Das Dorf liegt im Lötschental, das ist eine Urlaubsregion im Süden der Schweiz. Und da ist ein Gletscher abgerutscht und hat das Dorf fast komplett verschüttet. Glücklicherweise haben die Behörden diesen Gletschersturz kommen sehen. Sowas kommt nämlich wegen der Klimaerwärmung immer häufiger vor. Und die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes konnten deswegen auch schon vor Wochen in Sicherheit gebracht werden.
Trotzdem war Matthias Bellwald, der Gemeindepräsident, das ist sowas wie der Bürgermeister, natürlich sehr betroffen. Das hört man auch raus bei der Pressekonferenz, die es nach dem Absturz gab.
Liebe Blattnerinnen, liebe Blattner, das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren.
Ja, das war jetzt Waliserdeutsch. Nur mal kurz zur Übersetzung. Er sagt, wir haben das Dorf, also das sichtbare Dorf, verloren. Und Bellwald wollte aber auch danach noch eine positive Nachricht rüberbringen.
Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz.
Die Luftaufnahmen sehen übrigens richtig heftig aus. Vorher war das ein richtig idyllisches Bergdörfchen im Grünen. Viele Straßen schlängeln sich da durch, jede Menge Häuser stehen da. Es fließt sogar ein kleiner Fluss durch. Und danach ist wirklich nur noch eine riesige Matschwüste zu sehen. Und an einem Ende staut sich jetzt auch der Fluss, der da vorher durchgeflossen ist. Und der hat einen großen See gebildet. Und der hat die Häuser, die von Blatten noch übrig waren, auch komplett geflutet.
Und das ist jetzt die weitere Angst der Behörden, dass dieser See dann überläuft und eine Geröll-Wasser-Schlammlawine auslösen könnte und dann weiter im Tal noch mehr Schaden anrichtet. Deswegen sind im Tal jetzt auch schon Häuser evakuiert worden. Stand jetzt um 5 Uhr ist der See aber glücklicherweise noch nicht über die Ufer getreten.
So, und wie geht's jetzt weiter in Blatten? Also erstmal versuchen die Einsatzkräfte einen künstlichen Durchfluss für diesen Fluss zu bauen, damit das Wasser kontrolliert abfließen kann. Das ist aber nicht so einfach, weil eben kein weiterer Fels nachrutschen darf. Deswegen darf da auch nicht mit großem Gerät jetzt gearbeitet werden. Und was den Rest von Blatten angeht, da sagen Geologen und andere Experten, dass es sehr unrealistisch ist, das Dorf wieder aufzubauen, weil eben so viel Schutt und Geröll da liegt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 3 Millionen Kubikmeter.
Und das Gruselige ist ja wirklich, solche Gletscherabstürze können überall passieren. Vermutlich wird das auch häufiger mal vorkommen, weil der Permafrost in den Alpen brüchiger wird. Permafrost, ihr erinnert euch aus dem Unterricht vielleicht noch, das bedeutet, der Untergrund ist dauerhaft gefroren und das hält das Gestein wie Kleber zusammen. Aber dieser Kleber, der wird an vielen Stellen der Alpen schwächer, weil die Temperaturen ja insgesamt gestiegen sind.
Ja, wir haben das Stichwort eben schon genannt, Klimaerwärmung. Und das betrifft natürlich auch uns in Deutschland. In den deutschen Alpen gibt es deswegen auch Forscherteams, die verschiedene Orte überwachen und gucken, ob sich da Felsmassen bewegen und irgendeine Gefahr für Menschen besteht.
Es ist ja schon mal beruhigend, dass die Forscherinnen und Forscher zumindest wissen, wo viele der gefährdeten Orte sind und dann auch entsprechend reagieren können und die Menschen auch in Sicherheit gebracht werden können. Das ist ja auch immer das Wichtigste.
Absolut, absolut. Aber wenn dann wirklich was passiert und so ein Gletscher dein Zuhause abräumt und verschüttet, dann hilft dir als Betroffener ein, naja, wir wussten ja, dass das passiert, wahrscheinlich auch nur bedingt.
Unsere Kurznachrichten.
Die neue Bundesregierung will die deutsche Wirtschaft mit einem Sofortprogramm stärken. Das hat der erste Koalitionsausschuss von Union und SPD beschlossen. Noch diesen Sommer soll es zum Beispiel Steuerentlastungen für Unternehmen geben. Die Parteien hatten sich schon im Koalitionsvertrag auf Reformen für die Wirtschaft geeinigt.
In der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga der Männer könnte es bald in allen Stadien Schiedsrichterdurchsagen geben. Laut Medienberichten werden dann Entscheidungen des Videoschiedsrichters, wie zum Beispiel ein aberkanntes Tor oder ein Elfmeter, im Stadion durchgesagt. Das gab es seit Januar schon in einer Testphase in ausgewählten Stadien, zum Beispiel in München, Dortmund oder Magdeburg. Und in der kommenden Saison soll es die Durchsagen dann überall geben.
Finde ich übrigens super. Wirst du als Fan so richtig mitgenommen im Stadion.
Finde ich auch.
Gute Idee. Frankreich verschärft das Rauchverbot an öffentlichen Orten. Ab Juli soll das Rauchen zum Beispiel in Parks, an Stränden, Bushaltestellen, Sportanlagen und auch vor Schulen verboten sein. Das Ziel sei es, Kinder zu schützen, das sagt das französische Gesundheitsministerium. Wer sich nicht dran hält, muss dann bis zu 135 € Strafe zahlen.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. In vielen von uns steckt der Glaube, wer in Deutschland hart arbeitet, der kann auch aufsteigen.
Ja, das Sprichwort kennt jeder. Jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Rein statistisch gesehen ist das aber Quatsch. Nicht jeder kann was werden. Wo ihr herkommt, bestimmt auch, wer ihr seid. Euer sozialer Hintergrund, Oberschicht oder Arbeiterklasse. Und neben Geld sind es dann teilweise ganz subtile Dinge, die den Unterschied machen können.
Das ist vielen von euch auch schon bewusst. Unsere Kollegen des Mitteldeutschen Rundfunks haben in ihrem Format MDR fragt in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mehr als 19.000 Menschen befragt. Und unterm Strich kam raus, wenn es um Zukunftschancen in Deutschland geht, halten mehr Befragte die soziale Herkunft für ausschlaggebender als die individuelle Leistung.
Eine Teilnehmerin aus Magdeburg hat geschrieben, dass es ja besser wäre, wenn einzig und alleine die individuelle Leistung zählen würde, aber leider würden eben viele Posten und Ämter immer noch von sozial ebenbürtigen Personen besetzt.
Es gibt natürlich auch Gegenstimmen, wie die von Christine aus dem Vogtlandkreis in Sachsen oder Karin aus dem Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Beide sagen, dass jeder alles schaffen kann, wenn er oder sie sich nur anstrengt.
Aber wir haben ja schon gesagt, Studien zeigen da was anderes. Von 100 Akademikerkindern schaffen es 74 an die Uni und von 100 Arbeiterkindern studieren dagegen nur 21. 74, 21. Mhm. Und die haben dann oft mit Problemen zu kämpfen, die Arbeiterkinder, weil zu Hause eben kein Geld da ist. Klar kann man sagen, man kann nebenbei arbeiten oder auch Studienkredite beantragen, das gibt's ja alles. Aber Kinder aus der Oberschicht brauchen das eben nicht zwangsläufig und damit haben sie einen Vorteil auf ihrem Bildungsweg.
Die sozialen Unterschiede gehen aber nicht erst in der Uni los, sondern schon viel früher.
Ja, nach der vierten Klasse ist die Chance eines Kindes der sogenannten oberen Dienstklasse nämlich 2,5-mal so hoch, eine Empfehlung fürs Gymnasium zu bekommen, als für das Kind aus der Arbeiterfamilie. Und zwar selbst, wenn beide Kinder gleich leistungsstark sind. Und das ist kein Hörensagen, das zeigt die IGLU-Studie aus dem Jahr 2021.
Jörg Theobald, der kommt aus der Westpfalz. Sein Vater hat bei Opel am Fließband gearbeitet. Und Jörgs Eltern haben ihm immer eingebläut, streng dich an, dann wirst du was. Jörg hatte nach der Grundschule eben keine Empfehlung fürs Gymnasium, aber er wollte da unbedingt hin.
Und ich möchte das. Ich möchte ein Abitur machen, weil ich weiß, dass ich das kann. Die Reaktion war, geh auf den Bau, da suchen sie immer Leute. Du wirst bei mir am Gymnasium wirst du kein Abitur machen.
Wenn man sowas von einem Schulleiter hört, dann hat man doch eigentlich auch direkt keine Motivation mehr, oder? Ja,
genau.
Finde ich schon krass. Jörg hat dann eine Ausbildung gemacht und über den dritten Bildungsweg studiert, hat sich also beruflich qualifiziert und mehrere Jahre Berufserfahrung gesammelt, um überhaupt in Frage zu kommen fürs Studium.
Ziemlich langer Weg also. Mhm. Er kommt, das haben wir gerade gesagt, aus einer Nicht-Akademiker-Familie und Kinder, die so einen Hintergrund haben, die haben auch den Nachteil, dass sie von ihren Eltern zum Beispiel zum Studienstart gar keine Tipps bekommen, weil die Eltern eben gar nicht wissen, wie ein Studium funktioniert.
Jetzt könnte man doch meinen, wenn man erstmal Abitur hat, dann ist doch alles gut. Aber auch das ist nicht unbedingt so. Ein Soziologe hat herausgefunden, selbst bei exakt gleichem Abschluss haben Kinder von Geschäftsführern eine 17-mal so große Chance wie Arbeiterkinder, einen Vorstandsposten in einem großen Unternehmen zu bekommen.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen wie Natalia Nepomniascha, die es ohne Abitur zu einem Masterabschluss in Großbritannien gebracht hat.
Sozial- und Bildungsforscher sagen, naja, über so bewundernswerte Einzelfälle wie den von Natalia wird halt viel, viel mehr berichtet und deswegen bleiben Namen wie ihre hängen und wir haben den Eindruck, ah, man kann ja doch alles schaffen, wenn man es nur versucht. Mhm. Also die Geschichten von 100 anderen Vorständen, die eben einen Elite-Hintergrund haben, die Geschichten werden ja nicht erzählt.
Ja. Und weil Natalia weiß, wie schwer das eben für Menschen wie sie ist, hat sie das Netzwerk Chancen gegründet. Da werden talentierte Menschen aus finanzschwachen und auch aus nicht-akademischen Familien bei ihrer beruflichen Qualifikation unterstützt.
Also ihr sollt uns jetzt auch bitte nicht falsch verstehen, ne? Auch Menschen, die aus gutem Hause kommen, die müssen was leisten,
absolut,
um die Spitzenpositionen zu kriegen, ne? Aber wegen ihrer Herkunft sind ihre Chancen einfach viel, viel besser.
Abschließend noch ein Punkt, der die Aufstiegschancen in unserer Gesellschaft wirklich mehr von der Leistung abhängig machen könnte. Bildungsforscher fordern, Kinder, die unterschiedlich leistungsstark sind, einfach länger zusammen in der Schule zu unterrichten und nicht schon nach 4 Jahren auf Hauptschule, Realschule und Gymnasium aufzuteilen. Denn dann hätten die bildungsferneren Schülerinnen und Schüler bessere Chancen, auch ihr Potenzial zu zeigen.
Mein Bundesland, mein Nordrhein-Westfalen hat am Mittwoch mal wieder Höchstleistungen gebracht in Sachen Stau.
Darauf kann man stolz sein.
Absolut. 440 Kilometer Stillstand, richtig großartig. Aber Leute, es gibt Hoffnung, dass sich zumindest im Verkehr innerhalb der Städte bald was tut in Sachen Stauvermeidung. Und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Ampeln.
Also KI-gestützte Ampeln, die den Verkehr beobachten, analysieren und dann spontan darauf reagieren können. Das wird auch schon fleißig getestet. In Hamm in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da steht schon seit 2 Jahren Deutschlands allererste KI-Ampel.
Da sind Kameras an der Kreuzung verbaut und die Kameras können mit Hilfe der KI sehen und analysieren, ob da gerade ein Auto, ein Radfahrer oder ein Fußgänger kommt zu dieser Kreuzung. Und im Moment werden da die Radfahrer bevorzugt. Also wenn die KI sieht, da kommen viele Radfahrer hintereinander, dann bleibt die Ampel länger für die grün. Die kriegen so eine grüne Welle und die Autos haben länger rot und müssen warten.
Und die Radfahrer, die merken da auch einen Effekt. Zum Beispiel Franz Josef Borgschulte aus Hamm.
Ich bin früher die Strecke täglich gefahren. Hab dann auch manchmal tatsächlich morgens eine Minute gewartet, bis ich hier rüber kam. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man dann mit vernünftiger Geschwindigkeit auf die Kreuzung zufährt, hat man dann an sich grüne Welle.
Jetzt habt ihr euch aber bestimmt auch gedacht, naja, wenn die Radfahrer bevorzugt werden, dann finden das die Autofahrerinnen und Autofahrer bestimmt nicht so toll, denn die müssen dann ja länger warten.
Richtig. Und die fanden das in Hamm übrigens auch so nervig, dass die Ampel teilweise im Feierabendverkehr wieder auf normal geschaltet wird. Also die Intelligenz wird weggenommen, damit sich eben nicht zu lange Staus bilden.
Das Konzept würde ja auch genauso für Autos funktionieren. Also an anderen Kreuzungen ergibt es vielleicht Sinn, Autos zu bevorzugen.
In Ellwang in Baden-Württemberg werden auch schon schlaue Ampeln getestet. Da sind 12 Ampeln mit KI aufeinander abgestimmt und schalten entsprechend nach Verkehr, beziehungsweise sollen irgendwann nach Verkehr schalten. Im Moment werden da nämlich noch Daten gesammelt, also da merken die Verkehrsteilnehmer bisher noch nichts. Das System da funktioniert ein bisschen anders als die Ampel in Hamm. Also hier sind so Schleifen im Boden verbaut und die KI bekommt dann Daten, wie viele Autos zu welcher Zeit an der Kreuzung stehen. Und dann baut die KI mit den Daten einen sogenannten digitalen Zwilling von dieser Kreuzung.
Also baut sich das digital quasi nach und übt dann an diesem digitalen Modell und kann dann irgendwann auch für die echte Kreuzung Prognosen abgeben. Also wenn es da besonders voll ist und welche Ampelschaltung Sinn ergeben würde.
Es gibt aber auch Versuche mit intelligenten KI-Ampeln, die laufen nicht ganz so pralle.
Die so intelligent sein, wenn die intelligent ist, dann bin ich ja Genie.
Das ist Dieter Neubauer, der Bürgermeister von Essenbach im Landkreis Landshut in Niederbayern. Und der kriegt regelmäßig solche Beschwerden über die KI-Ampel, die da seit einem guten Jahr getestet wird.
Ja, denn die Ampel soll eigentlich auch dafür sorgen, dass der Verkehr besser fließt, indem sie guckt, welcher Verkehrsteilnehmer kommt da gerade an die Kreuzung. Die kann auch erkennen, hat der Fußgänger ein Gipsbein, läuft er mit Rollator und bleibt entsprechend länger grün. Das läuft aber bisher nicht so gut.
Wenn schon intelligente Ampel, warum verzögern sich die Zeiten dann? Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass auf der großen Straße, auf der Durchfahrtsstraße wenig los ist, warum reagiert die dann nicht intuitiv drauf?
Das ist Simone Pitzer, die sich als Autofahrerin extrem über diese Ampel aufregt. Und sie fährt mittlerweile sogar Schleichwege, um die Ampel zu vermeiden. Denn die Ampel bleibt teilweise viel länger rot, als sie es müsste. Und dann stehen vor allem Autos einfach viel länger da rum. Und die Verantwortlichen sagen aber, na ja, die Ampel muss man sich vorstellen wie ein Fahranfänger. Also theoretisches Wissen hat die schon. Aber sie lernt eben auch erst so richtig in der Praxis. Das dauert noch, bis sie richtig gut funktioniert.
Intelligenter Verkehrsfluss. Die Autofahrer werden animiert, selber nachzudenken, wo sie besser langfahren können.
Genau.
Ja, aber dass es sich da lohnt, dran zu bleiben, das zeigt ein Beispiel aus London. Da läuft schon super viel mit KI-Ampeln und das System hat die Fahrzeiten der Stadt im Schnitt um 20% runtergebracht. Bei einer Strecke von einer halben Stunde würdet ihr dann immerhin 6 Minuten Zeit einsparen.
Das ist bestimmt genau die Zeit, die Frau aus Niederbayern für ihren Umweg braucht.
Wahrscheinlich.
Die 6 eingesparten Minuten. Naja, eine weitere Hoffnung, wie Stau vermieden werden könnte, sind übrigens selbstfahrende Autos. Und wie weit Deutschland da schon ist und was es sonst noch für KI-Ideen für den Verkehr gibt, das könnt ihr sehen in der Doku Unser Leben mit KI, nie wieder Stau. Könnt ihr euch in der ARD Mediathek angucken. Den Link packen wir euch natürlich in die Folgenbeschreibung.
Annika, weißt du, was mein Highlight beim Jugendwort des Jahres ist?
Die Berichterstattung, wo sich alle älteren Menschen fragen, wer redet denn wirklich so?
Das gehört auch dazu, aber noch besser finde ich, wenn Susanne Daubner die Vorschläge in der Tagesschau dann vorliest.
Aura, Schere, Talahun.
Ja, absolutes
Herrlich.
Highlight. Und Jugendliche sind auch jetzt wieder aufgerufen, Vorschläge fürs Jugendwort 2025 einzureichen.
Der TikToker Levi Pinel hatte übrigens auch mal aufgerufen, das Boomer-Wort des Jahres zu suchen. Also das sind Ausdrücke, die heute wirklich niemand mehr sagt, aber die so aus der Babyboomer-Generation kommen. Das fand ich auch eine super Idee.
Ja, und das Internet hat es natürlich auch total gefeiert. Letztes Jahr hat in einer absolut inoffiziellen, aber lustigen Abstimmung das Wort Sportsfreund gewonnen. Und jetzt gibt es auch schon das Boomer-Wort 2025. Bist du bereit, was es ist?
Ja, sag.
Baujahr. Also statt Geburtsjahr, wenn man sagt, der ist Baujahr 65.
Und was für ein Baujahr bist du?
Genau. Und Platz 2 finde ich eigentlich fast noch schöner. Das ist nämlich der Ausdruck, mein lieber Herr Gesangsverein.
Oh mein Gott, ey, das ist aber wirklich noch mehr als Puma, noch älter würde ich
schätzen. Das ist richtig schön, oder? Naja, ich würde sagen, Super. Wir machen jetzt Schluss mit dem Firlefanz. Wir machen jetzt die Biege. Annika und Moritz sagen tschö mit Ö. Schönes Wochenende.
Tschüss, macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.